Ja, Folge 3, der Weg zum Basketballprofi heute. Auch ein sehr bekanntes Gesicht mit am Start, Luis Figel. Sehr, sehr geil, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Freut mich sehr,
Super gerne,
Luis.
danke, dass du mich hast, alter Kamerad.
Alter Kamerad Luis, und gutes Stichwort für den Einstieg in die heutige Folge. Ja, erzähl uns so ein bisschen was aus deiner Jugend, Luis, aber ich hab was mitgebracht. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es dir bekannt vor. Da steht drauf, dritter Platz, Saison 2007, 2008. Ja, ich sag's dir ehrlich, Luis, fällt mir nicht leicht, darüber zu sprechen. Kleiner Rückblick, jetzt muss ich auch mal kurz über mich sprechen. Das war die U12-Saison damals, ich in Köln. Wir galten als das Überteam. Wir wussten gar nicht, was es heißt zu verlieren. Haben jeden Gegner mit 70, 80 Punkten irgendwie aus der Halle geschossen. Haben sogar in einem Vorbereitungsturnier euch geschlagen. Ja, und dann kam das Halbfinale um die Westdeutsche Meisterschaft gegen euch, die Paderborn Baskets, und wir haben verloren. Und wirklich, Louis, man sagt ja immer, Niederlagen im Sport, daraus lernt man was, und sicherlich haben wir was daraus gelernt, aber wirklich, bis heute habe ich dieses Ereignis nicht verarbeitet, Louis. Jetzt nimm uns gerne mit auf deine Anfänge in
Also,
Paderborn.
uns ging es ja ähnlich. Ich glaube, in der U12 geht es allen, aber vielen Teams so. Entweder wirst du immer mit 80 abgeschlachtet oder du schlachtest selbst andere Teams mit 80 ab. Also, ich kann mich auch an Erfolge erinnern: 145 zu 12 oder so gewonnen, also ganz, ganz übel. Und es war aber eigentlich immer so drei, vier Teams nur in NRW, die richtig krass waren. Das waren halt einmal Hagen. Mit Harris damals schon, dann halt einmal wir und dann halt die beiden Kölner Teams. Also Köln und West war ja auch immer so ein bisschen Angstgegner, weil sie
Ja,
so eine
absolut.
scheiß Fullcourt-Presse gespielt haben. Aber genau, das war
Ganz
sehr, sehr
mies.
eklig. Aber dann gab es halt immer sozusagen dieses große Showdown im Top 4 um die U12 Westdeutsche Meisterschaft. Und ja, auf einmal, man denkt immer, man ist der König von King of Currywurst und dann kommt man da hin und auf einmal spielt da halt Tibor zum Beispiel. Tibor denkt ja immer noch, er ist der geilste Basketballer der Welt. Aber mit diesem Confidence kommt er da rein, auf einmal gibt der richtig Buckets, hat dann schon immer als jüngerer Jahrgang, war ja schon Topscorer, glaube ich, dann in der U14 auch, als der U14 Deutscher Meister geworden ist, seit. Aber ja, dann gab es ja noch einmal ein richtiges Battle und wir hatten natürlich auch ein gutes Team und dann haben wir das Halbfinale gewonnen. Ich glaube, in dem Jahr wurden wir auch Westdeutscher Meister, U12. Das haben wir dann geholt. Ich meine, unser Jahrgang war halt auch krass, muss man auch ganz klar sagen. Wir hatten dann U14, wenn ich mal dann weiter spinne, U14 auch die Deutsche Meisterschaft geholt. Also die Deutsche Meisterschaft, dann nicht nur die Westdeutsche Meisterschaft, sondern haben dann ganz deutschlandweit gewonnen und dann U16 nochmal mit dem Jahrgang. Also wir waren da echt in Paderborn. Richtig, richtig tough, hatten da echt einen guten Jahrgang. Aber ihr wart ja auch, ich glaube, 96, 97 wurde auch 14 deutscher Meister bei euch. Und dann,
Genau,
ja,
ja,
Wähler hat es dann
richtig.
irgendwann nicht mehr gereicht in Köln. Da war dann, keine Ahnung, da ging es dann ein bisschen bergab mit euch. Aber
Das
tut mir auch
stimmt.
nicht leid, tut mir auch nicht leid. Tibor und ich
Nee, ja.
haben halt immer so eine richtige Bromance gepflegt. Das heißt, wir haben immer Kader und so auch zusammengespielt. Und dann, vorher war es halt immer irgendwie so, okay, im Verein hat man gegeneinander gespielt, aber dann war man halt bei der Nationalmannschaft zusammen in einem Team. Ja, das ist im Endeffekt konkurrenzbelebtes Geschäft und ich glaube, wir haben uns echt alle gegenseitig besser gemacht in der Zeit und man hat immer so im Training im Kopf so alles klar, besser werden, um dann irgendwann in der Westdeutschen Meisterschaft oder dann nach Köln zu fahren. Das ist halt früher halt auch mal weite Wege, ne? 1,5 Stunden nach Köln fahren, um dann halt ein krasses Spiel zu machen.
Ja.
Ja, also es hat uns auf jeden Fall alle besser gemacht. Und es sind gute Erinnerungen. Für mich sehr, sehr gute, für mich semi-gute.
Ja, das sind schon mal schöne Worte zum Einstieg, Luis. Wie war das denn für dich? Du hast ja gerade gesagt, du hattest einen sehr, sehr starken Jahrgang damals in der U12. Du warst natürlich erst jüngerer Jahrgang. Hattest da dann wahrscheinlich noch eine in Anführungsstrichen kleinere Rolle, weil da eben so ein starker 96er Jahrgang war. Wie war das dann für dich, das Umswitchen im Jahr darauf? Hattest du dann ja schon eine Leaderrolle? Also so ist das ja oft dann, dass man im zweiten Jahr mehr Verantwortung bekommt. Kamst du damit gut zurecht dann mit dieser Leaderrolle dann noch
100%. Also
einmal?
ich glaube, das war bei uns immer so ein bisschen, wir hatten halt nicht nur einen guten Jahrgang, sondern halt zwei, drei gute Jahrgänge eher. Eigentlich 95 war auch noch sehr stark, 98 war auch noch okay. Und so hatten wir halt echt so uns gegenseitig immer besser gemacht. Ein Jahr war man sozusagen der Jüngere und hat sich mit bei mir zum Beispiel Lars Kamm im 96er Jahrgang immer gemessen und immer gebettelt, ein ganzes Jahr lang. Und dann war man selbst wieder der Leader und hat sich halt mit den 98ern gebettelt und musste halt selbst mehr Verantwortung übernehmen. Aber im jüngeren Jahrgang habe ich halt auch immer schon, ich war damals der Point Guard, habe immer Point Guard gespielt, habe auch schon sozusagen gestartet immer, aber war halt eher der Passgeber und so. Und dann war es im zweiten Jahr, war es dann halt immer auch der Scorer und alles sozusagen in einer Person. Und das ist so ein Ding, ja, keine Ahnung, das hat einen natürlich geprägt und das hat einen auf jeden Fall besser gemacht. Und da hatten wir auch ein Riesenglück, dass wir halt so gute Spieler in Paderborn hatten und vor allem auch so gute Trainer, die uns halt auch immer so gefördert haben. Wir hatten jeden Tag die Möglichkeit zu trainieren und sind dann halt auch einfach so, so viel besser geworden als viele andere Standorte oder viele andere, ja, keine Ahnung. Also das war echt einmalig, was wir da hatten. So, so gute Spieler, immer von der Schule abgeholt worden, um in die Trainings zu machen, vor der Schule und so weiter. Da wurde man halt einfach besser und ja, dann ging es am Ende auch immer noch viele Runden weiter, alles gewonnen, gewonnen, gewonnen. Das gibt natürlich auch Selbstbewusstsein und hilft einem dann natürlich auch, zum Beispiel schon von der U14 in die U16, in der U16 schon eine gute Rolle zu haben und dann kommt natürlich auch Nationalmannschaft und so dazu und auch Nationalmannschaft den ganzen Sommer über nochmal durchzutrainieren mit den Besten aus Deutschland, hilft einem dann nochmal besser zu werden und ja, so würde ich sagen, wurde ich vom Skill-Level her und vom Training immer richtig gut gefördert, weil ich halt gute Konkurrenz hatte. Habe natürlich auch super viel investiert, hatte keine Jugend, also keine diese Jugend, die man kennt, mit Partys machen, mit, keine Ahnung, Hölzchen machen, sondern es war echt nur Schule, Basketball, schlafen. Das war mein Life, aber es war sehr erfüllend, weil ich halt gut war in dem, was ich gemacht habe und so ging das halt mit älterer Jahrgang, jüngerer Jahrgang und so weiter bis zur ja, U16 eigentlich nur hoch. Dann U19 habe ich schon fast nur noch, erstes Jahr habe ich noch gespielt U19 und danach habe ich nur noch Pro A gespielt, weil ich halt auch in Paderborn richtig gut gefördert worden bin und auch sofort schon bei den Profis Spielzeit bekommen habe. Und ja, als Standort halt Paderborn, riesen Dank an meine Trainer. Aber ich habe natürlich auch sehr, sehr viel selbst investiert, muss man ja auch immer sagen, ne?
Guter Punkt, Luis. Das war für mich auch immer, also wenn ich nach Paderborn geschaut habe, das war für mich auch immer so ein Vorbildskonzept, weil ich hatte auch immer das Gefühl, das ist sehr, sehr leistungsorientiert, aber trotzdem irgendwie ja sehr harmonisch irgendwie alles. Also man hatte einfach das Gefühl, dass ihr Spaß habt in eurem Team und vor allem, was ich auch immer cool fand, ich hatte das Gefühl, dass man halt auch wirklich versucht hat, natürlich bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist es nicht mehr möglich, aber dass man schon versucht hat, den Kader über die Jahre so auch zusammenzuhalten, damit dass man quasi die eigenen Talente halt auch ja dementsprechend weiter fördert. Und das wirklich, also wenn ich nach Paderborn geschaut habe, das war immer so ein Vorbildskonstrukt. Jetzt hattest du natürlich auch so ein bisschen, in Anführungsstrichen, Vorteil. Ich meine, du kannst ja selbst darüber sprechen. Du hast mit Till Pape und Niklas Kiel zusammengespielt, natürlich auch zwei herausragende Spieler. Hat das vielleicht auch so ein bisschen Druck von einem selbst genommen, oder war dadurch vielleicht der Fokus zumindest nicht nur auf dich gerichtet?
Niklas kam in der U14 dann zu uns und Till war so ein bisschen Spätzünder, war immer schon richtig skilled und ist jetzt auch in der Pro A wieder auch eine krasse Saison. Und dann kam in der U14 halt Niklas dazu und ja, Niklas ist ja eigentlich, wenn er jetzt nicht seine Kopfverletzung hätte, was super, super schade ist, das ist ein sicherer Euroleague-Spieler meiner Meinung nach. Also der war natürlich damals auch mal krass und dann kam er auf einmal dazu und man hatte richtig gute Big Man. Dann habe ich halt sozusagen den Frontcourt, war ich da sozusagen so ein bisschen der Leader, aber wir hatten halt auch danach von Position 4 bis 11 eigentlich richtige Leistungsdichte. Das heißt, wir hatten Shooter auf dem Feld. Wir hatten immer, das heißt, die Aufmerksamkeit war bei uns, aber wenn wir dann gedoppelt worden sind, Kickout und wir hatten einen Wide Open Dreier. Also es war schon einfach ein richtig geiles Team, wo halt auch die Rollenverteilung klar war. Und klar sollten Niklas, Till und ich halt die Punkte machen und viel kreieren. Aber dafür hatten wir auch genug andere, die halt einfach ja auch was daraus gemacht haben. Und so hatten wir halt einfach echt ein richtig gutes Team. Und klar hat es geholfen, dass man das Niklas in einem Team wäre. Sonst ohne Niklas und ohne Till hätten wir auch ganz sicher nicht jede westdeutsche Meisterschaft gewonnen. Also ist ja auch ganz klar. Und man braucht halt schon diese Ausnahmetalente, die dann halt, ja, womit man dann halt in der Jugend gewinnt, ist halt so. Und da ist halt Paderborn auch richtig gut gemacht. Die haben zum Beispiel immer einen Bundesfreiwilligendienster nur dafür zur Verfügung gestellt, dass er um 6 Uhr nach oder um 5 Uhr nach Herford geballert ist, Niklas eingesammelt hat, wieder zurückgeballert ist und ihn dann wieder zurückgebracht hat. Das heißt, 3 Stunden Fahrzeit für einen Buffi zwei, dreimal die Woche und die Bulli-Kosten haben sie halt auch investiert, um halt Niklas zum Training zu bringen. Ja, und dann erntet man halt auch die Lorbeeren und ein super Spieler und Niklas hat es natürlich auch immer zurückgezahlt. Ne?
Ich wollte gerade sagen, du hast angesprochen, Den hätten wir wahrscheinlich früher oder später in der Euroleague gesehen. Hat ja auch sehr früh dann auch schon Bundesliga gespielt, da wirklich alles zerrissen. Ich werde nie vergessen, damals in der U14 gegen euch. Es war jetzt genau 2014, ja. Da hieß es, okay, da kommt einer, der danken kann. Also Niklas konnte ja der U14 einfach danken. So, und ich weiß, wir mussten eine Box in One Zone haben wir dann gegen Niklas gespielt. Und ich meine, da waren eben noch du und Till auf dem Feld. Und ich weiß, ich musste Niklas verteidigen und als Box in One Spieler. Und ja, er hat dann die drei einfach über mich drüber geworfen. Also ja, ich sah da relativ alt aus. Aber du hast natürlich dann auch, sage ich mal, ja, ich würde fast sagen, für einen jungen Spieler dir einen Traum ermöglicht, für deinen Standort dann auch dein Profidebüt zu feiern. Das muss dann, glaube ich, auch unfassbar gewesen sein, als du dann das erste Mal in die Halle, oder?
Das war immer mein Kindheitstraum, mit dieses einmal den eigenen Namen in der Mastbahnhalle zu hören und dann halt da einzulaufen für die Profis. Das war immer mein Traum. Dafür habe ich halt U12, U14 immer sozusagen das im Kopf gehabt. Und dann U16 durfte ich dann schon dritte Herren mit trainieren und dann, glaube ich, auch schon zweite Herren so und dann mit 16 halt auch schon erste Herren sofort. Da habe ich einen Anruf bekommen, hey, okay, du sollst jetzt nächstes Jahr ja pro Atem mittrainieren. Und ich so, wow, wow, wow. Und dann habe ich einmal 30 Sekunden, glaube ich, am Ende der Saison einmal bekommen und das Jahr darauf hat sich dann halt aber hat sich Lars verletzt und auch unser der Leistungsträger, der da in Paderborn war, hat nicht so gut gespielt. Das heißt, es hat sich sozusagen so ein Spot geöffnet. Und da bin ich dann halt rein, habe einfach harte Defense gespielt und habe sofort dann halt mit 17 Minuten im Schnitt pro A gespielt, was natürlich ein riesen Ding ist. Und dann mit 18 wurde halt auf mich auch nochmal gesetzt und ich habe dann halt jedes Spiel gestartet und halt komplettes Vertrauen bekommen, auch als junger Spieler. Und so wurde halt aus diesem Traum, nur einmal einzulaufen, halt sofort eine Profikarriere. Also da muss ich auch riesen Dank nochmal an Uli Nächster sagen, der mich da komplett gefördert hat. Und im Endeffekt habe ich natürlich auch immer alles gegeben, 1000% auf dem Feld gegeben. Und Paderborn hat natürlich auch nicht die riesen finanziellen Mittel. Aber es war mir auch klar, es war auch scheißegal. Ich habe dann halt trotzdem weitergespielt, weil ich wusste, okay, ich kriege hier die Chance. Und danach hatte ich halt Erstliga-Angebote und bin dann halt nach Braunschweig gegangen. Aber Riesentraum, dann halt mal 2 Jahre noch in Paderborn, wirklich da, wo ich 10 Jahre lang als Fan saß. Halt unten auf dem Spielfeld zu spielen, ist natürlich super, super cool. Ne?
Ja, und wie war das dann? Ich denke mal, dann kam dann irgendwann ja das Angebot aus Braunschweig, was du angesprochen hast. Ist dir das schwer gefallen dann? Weg aus Paderborn, weg aus der Heimat?
Ich habe mit 17 Abi fertig gehabt. Das heißt, ich hätte dann sozusagen schon, bin noch ein Jahr in Paderborn geblieben, habe da halt noch Mufti gemacht und halt nur Basketball. Also Bundesfreiwilligendienst und Basketball. Und danach war es halt auch eh so, okay, ich müsste jetzt eh mit dem Studium anfangen und so weiter. Und ich habe jetzt hier halt die Erstliga-Angebote, okay, ich gehe jetzt nach Braunschweig, fange ein Fernstudium an und kann mal sozusagen aus der Heimat rauskommen, was natürlich auch für den Menschen Louis richtig wichtig war, weil sonst bist du zu Hause, klar, hilfst du mit der Mutter ein bisschen im Haushalt, aber mal wirklich jeden Tag alleine zu kochen, jeden Tag Wäsche zu machen und so weiter, hilft dir natürlich auch nochmal viel, viel erwachsener zu werden und in der anderen persönlichen Entwicklung. Und natürlich, erste Liga ist eine neue sportliche Herausforderung. Das lief auch ganz gut. Ersten 2-3 Monate habe ich mich da hochgearbeitet, habe sogar einmal gestartet, dann gegen Oldenburg. Und genau in dem Spiel, wo ich zum ersten Mal BBL gestartet habe, breche ich mir dann meinen Fuß zum ersten Mal. Und dann habe ich mir halt noch 2 weitere Male innerhalb von den 2 Jahren in Braunschweig meinen Fuß gebrochen, habe dann eine Titanschraube in den Fuß bekommen und so und war eigentlich die ganze Zeit nur am Reha machen. Ich habe wirklich gefühlt 2 Jahre lang nur Reha gemacht. Immer wieder habe ich versucht zurückzukämpfen, ein paar Minuten bekommen, dann wieder einen Fuß gebrochen. Es war richtig ätzend. Im letzten Jahr war ich verletzungsfrei, habe aber auch nicht so viele Minuten Spielzeit bekommen, weil wir halt ein Top-Team hatten, haben Playoffs gespielt. Da kam ich irgendwie nicht in die Rotation rein, habe nur 5 Minuten im Schnitt gespielt. Und dann bin ich danach, habe aber durch die Verletzung, muss ich ganz klar sagen, ich bereue die nicht. Natürlich wäre es sportlich, vielleicht würde ich jetzt woanders stehen, who knows. Aber ich habe da so viel durchgelernt, habe meine Ernährung umgestellt, habe so ein bisschen mental mich gelöst von diesem Profi-Dasein, dass ich mich darüber definiere und habe sozusagen gemerkt, so alles klar, was ist der Worst Case? Okay, Worst Case, ich kann jetzt nie wieder Basketball spielen nach meinem letzten Ermüdungsbruch und dachte so, boah, ey, jetzt muss ich operiert werden und so weiter. Ne? Worst Case kann echt nicht mehr Profi sein. Und dann dachte ich so, okay, dann mache ich 5 Jahre Work and Travel und man sieht mich nirgendwo. Ist das wirklich so schlimm? Nee. Und auf einmal hat sich so der Druck gelöst und auf einmal so, okay, ich definiere mich nicht über Basketball, ich bin nicht nur Profi-Basketballer, sondern ich kann machen, was ich will und trotzdem ein erfülltes, glückliches Leben führen. Und durch diese Einsicht lebt es sich deutlich leichter und es ist halt so viel so viel schöner, das Leben so viel voller und deshalb will ich auch die Verletzung nicht missen. Aber danach bin ich nach Chemnitz gegangen, zweite Liga mit denen aufgestiegen, nochmal in die erste Liga gespielt, habe da auch nicht wirklich richtig Spielzeit bekommen, also auch keine krasse Rolle, nur 9 Minuten im Schnitt gespielt. Und bin jetzt halt in Leverkusen gelandet. Nochmal wieder sozusagen eine Liga runter in eine Pro A, aber ist halt super geil. Wir sind gerade, ich glaube, Tabellenplatz 4. Mit sehr, 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 sehr kleinen Etat. In Leverkusen holt man immer maximal viel raus. Ich spiele meine 23 Minuten im Schnitt, mache hier meine Punkte, habe richtig Verantwortung. Und das ist natürlich jetzt auch nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl. Also ich bin jetzt nochmal in einer ganz, ganz anderen Lage in meinem Profi-Sein, als ich angefangen habe in Paderborn.
Ich meine, das beschreibst du ja eigentlich ganz gut. Ich meine, hätte ich dir jetzt vor, ich weiß nicht, wann ging die Zeit los in Paderborn? Vor 6, 7 Jahren? Also als du quasi dein Profi-Debüt gefeiert hast? Genau, in etwa. Wenn ich dir dann jetzt gesagt hätte, okay, Luis, schau mal, in 6, 7 Jahren bist du immer noch in der Pro A.
Man sieht es ja in so vielen Beispielen. Ne? Das ist wirklich, eigentlich jedes Jahr klopfen wir auf Holz, indem man Profi sein darf und seinen Traum leben darf, ist halt wundervoll. Es gibt halt diese krassen Weiterentwicklungen von Spielern, die halt einfach im Spotlight sind. Aber das ist ja nicht die Realität. Die Realität ist auch von, keine Ahnung, sagen wir 5 Spielern, die in der U16-Nationalmannschaft waren, oder 6, 7 Spieler davon, von denen ist keiner mehr Profi. Weißt du, es ist so crazy, wie die Auslese immer weiter stattfindet und am Ende, am Anfang von 1000 Spielern, die vielleicht Profi hätten werden wollen, ist da nur noch, keine Ahnung, 10 da und mit den 10 hat man eh nicht gerechnet. Also es ist so verrückt, wie viele, wie Verletzungen, wie andere Situationen, wie Lebenslagen, Freunde so viel verändern in Menschen, dass halt auf einmal dieser Traum Profi nicht mehr da ist und halt andere Prioritäten gibt. Und von daher bin ich super dankbar von meinem Weg bisher, freue mich auf das, was kommt und bin dankbar, wirklich richtig dankbar.
Ja, und ich meine, mit Leverkusen, du hast angesprochen, ihr spielt eine super Rolle, seid auf dem 4. Platz, mit ordentlich Luft noch nach oben. Ich denke auch in den Playoff werdet ihr eine sehr, sehr gute Rolle spielen und du, ja, hast auch in dem Team eine essentielle Rolle, ne? Du bekommst deine Minuten, machst deine Punkte und so wie ich das bis jetzt mitbekommen habe, spielt er ja auch sehr teamorientierten Basketball. Also ihr habt jetzt nicht unbedingt diesen einen Spieler, der alles macht, sondern es ist in Leverkusen, glaube ich, eher das Team. War dir das von Anfang an klar, welche Rolle du bekommst und wie das in Leverkusen ablaufen wird?
Ja, ich habe halt schon vorher von meinen Kumpels, also Luca Karl ist einer meiner besten Freunde, mit dem ich jetzt halt auch dieses Jahr zusammenspiele, natürlich super viel gehört. Die haben ja letztes Jahr so einen richtig krassen Playoff-Run gemacht, wo die auf einmal Rostock rausgehauen haben und Jena rausgehauen haben. Und dann sind die da im Finale und könnten sportlich aufsteigen und einfach super, super geil. Und natürlich das mitverfolgt und mitgefiebert. Dann Harris Hulsch, der jetzt in Göttingen spielt, hat die auch eine super krasse, geile Saison gespielt. Habe halt gefragt, okay, hey, was das Geheimnis? Und dann haben die mir gesagt, okay, hey, Teambasketball, Verantwortung auf den Spielern, wie eine Familie. Es ist wirklich wie eine Familie hier. Man kann sich richtig gut streiten. Das heißt, wenn man sich mal in den Haaren hat, dann kommt ein Spieler zwischen und sagt so, ja, okay, jetzt redet miteinander. Und dann kriegt man es wieder hin und man wächst noch mehr zusammen. Und schon verrückt, wie man hier so eine Teamchemie allein jetzt nach 7 Monaten oder so hat, die man sonst wahrscheinlich nur aus der Jugend kennt, wo man halt schon 7 Jahre miteinander spielt. Weißt du, das ist halt wie so ein bisschen NBBL-Flair, JBBL-Flair von den Freunden, die man einfach im Team hat. Und das ist wahrscheinlich ein Erfolgsrezept und das macht richtig Spaß, hier Basketball zu spielen.
Sehr, sehr geil. Werden wir natürlich alle weiter gespannt mitverfolgen, in den Playoffs dann auch mitfiebern. Luis, du bist ja auch außerhalb des Basketballs ordentlich tätig. Du hast, so wie ich es mitbekommen habe, eine eigene Organisation gegründet. Erzähl uns doch da mal so ein bisschen was drüber.
Ja, vor 2,5 Jahren, glaube ich, habe ich Thankful gegründet. Aus dem Gedanken, ich persönlich will 1 Million Bäume pflanzen. Einfach so, habe ich ja damals mir gedacht, so, wow, cool, das ist irgendwas, was ich so als persönlich auf meine Bucketliste schreibe. Und das habe ich meinem Kumpel erzählt, meinem besten Freund, und der meinte, ey, wow, wie geil, wir wollten ja eh schon mal ein Business zusammen starten, sagt er so. Ich habe mir überlegt, wie geil wäre es halt irgendwie richtig coole Hoodies zu erstellen. Und dann dachte ich mir so, yo, ey, auch eine geile Idee. Ja, lass doch pro verkauften Hoodie einen Baum pflanzen. Oh ja, lass machen. Und dann haben wir danach halt, haben wir schon überlegt, und wie nennen wir uns? Weil wir vorher das Gespräch hatten, dass wir halt so dankbar sind für unsere Erziehung, dass wir halt echt in einem guten Haushalt groß geworden sind, dass wir selbstbewusst erzogen worden sind, trotzdem gute Jungs sind und alle unsere Träume leben können. Und dann dachten wir so, boah, da sind wir so dankbar für. Und dann haben wir uns gedacht, ja, okay, nennen wir uns Thankful. Und dann haben wir das alles drei in den Topf geschmissen und kam raus, kam halt eine faire Fashion Brand, die hat jetzt richtig geile Hoodies erstellt, natürlich jetzt auch ein paar T-Shirts und jetzt haben wir auch ein Crewneck und so. Und wir haben uns halt jetzt sozusagen in diesem Jahr haben wir uns, wir haben immer schon richtig Geld weggegeben pro verkauften Produkt, einfach für soziale Projekte, haben da sozusagen auch Content um die sozialen Projekte gemacht, um Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Und haben uns jetzt gesagt, okay, wir wollen echt ein Social Business sein, das heißt 50% der Gewinne geben wir immer ab und haben da jetzt halt auch so einen Grade-to-Fonds, also so einen Spendentopf gegründet und ja, das ist halt einfach so ein Herzensprojekt geworden, immer größer geworden, jetzt haben wir schon zwei Praktikantinnen und wollen das weiter vorantreiben, womit man was Gutes tun kann, aber gleichzeitig halt auch ultra, ultra viel lernen. Man lernt was als Unternehmer, man lernt ganz viele verschiedene Skills. Ich arbeite gerade an Search Engine Optimization, also jetzt an der SEO fuchse ich mich gerade rein. Social Media bin ich ja sowieso relativ fit, das läuft ganz gut, da vergrößern sich auch meine Reichweiten, aber so habe ich so verschiedene Dinge, wie so ein Riesen, das ist einfach ein Riesen-Learning und nebenher machst du halt was Gutes und das erfüllt halt einfach enorm. Und neben dem Sport ist das was ich glaube ich auch unbedingt brauche, weil einfach auch meinen Kopf mal vom Sport wegzunehmen und einfach mal mich komplett in was anderes zu vertiefen, ohne dass ich halt irgendwie ja, mich noch mehr anstrengen muss körperlich. Also es ist halt einfach was, wo ich einmal kurz Kopf ausmachen kann vom Basketball und dann halt einfach den anderen das andere Zeug machen kann. Was ich aber auch unbedingt dazu sagen muss, ich habe halt immer noch 100% auf Basketball. Also ich bin ja immer noch, alles klar, Basketball geht immer in allem vor. Aber das ist halt sowas, wo ich echt Leidenschaft für entwickelt habe und was ich jetzt auch weiter vorantreibe und wo ihr gerne, alle, die das sehen, gerne meinen Hoodie bestellen könnt.
Ich werde es auf jeden Fall verlinken, Luis. Sehr, sehr, sehr geile Story. Und ja, vielleicht jetzt nochmal abschließend eine Frage. Du hast es angesprochen, voller Fokus dennoch auf Basketball. Werden wir dich jetzt im nächsten Jahr nochmal voll angreifen sehen?
100%. Also ich bin immer noch super ambitioniert. Ich will immer noch Nationalspieler werden. Ich bin auch jung, ich bin 24 und man sieht es jetzt immer mal wieder, dass auch mit ein bisschen älterem Alter Leute noch ihre Debüts in der Nationalmannschaft feiern. Ich glaube, dass ich jetzt einfach mal eine gute Situation brauche, ein, zwei gute Situationen und dann zeige ich, was ich kann. Ich glaube, ich kann in jedem guten Team eine richtig gute Rolle spielen, bin Top-Verteidiger. Das heißt, ich bin dann vielleicht nicht der Topscorer eines Teams, aber ich bin kann wichtig sein, indem ich zum Beispiel den besten Spieler von den anderen verteidige oder irgendwie sowas. Und ich glaube, dass ich mir damit hoffentlich noch einige gute Chancen erarbeiten kann, die ich dann auch hoffentlich nutze und dann mal gucken, wie weit es noch geht.